Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Nachmittagsupdate.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen tollen Gast hier im Podcast. Bei uns ist Dr. Tamas Georgatze. Er ist der Co-CEO von Raisin DS. Das Unternehmen ist Ende Juni hervorgegangen aus der Fusion zwischen Raisin, also dem Unternehmen Weltsparen, und dem Unternehmen Deposit Solution, also 2 Unternehmen, die sich, man sagt, auf Augenhöhe getroffen haben, weil sie 2 Wettbewerber waren, die relativ starke Überschneidung hatten und deswegen sich irgendwann hingesetzt hatten und haben gesagt, lass uns mal sprechen. Macht es nicht mehr Sinn, wenn wir, statt uns aneinander aufzureiben, lieber versuchen, gemeinsame Sache zu machen und dafür lieber die europäische Marktführerschaft gemeinsam anzustreben? Genau das ist passiert. Also das heißt, es wurden die Kräfte gebündelt. Und wie das Ganze geklappt hat, wie es dazu kam und was das jetzt bedeutet, darüber genau spreche ich jetzt gleich mit Tamas. Ein super interessantes Gespräch, wie gesagt. Und ich kann euch nur empfehlen, das bis zum Ende durchzuhören. Wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Also dann freue ich mich sehr. Dr. Tamas Georgatze ist heute bei uns. Ja, Tamas, toll, dass du da bist. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich finde es großartig, dass wir sprechen. Ist zwar ja schon ein bisschen her. Ihr habt vor ungefähr einem Monat die Fusion mit Deposit Solutions verkündet. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, rückblickend einen Monat, Zwischenfazit, war das eine gute Idee?
Ich glaube, das war eine hervorragende Idee. Okay. Und schade, dass wir das nicht früher gemacht haben. Also tatsächlich kann man von meinem persönlichen Erlebnis oder positiven Überraschung erzählen, ist, dass sowohl das Team auf beiden Seiten hat die Nachricht extrem positiv aufgenommen, wie auch die Leute sind sehr engagiert, sehr viel Energie und das ist tatsächlich hervorragend, mit so viel Energie und der Lust auf was Neues, Größeres zu bauen, mit dem Team zusammen dort weiterzumachen. Also insgesamt super Zwischenfazit und schade, dass wir das nicht früher gemacht haben.
Das klingt jetzt so ein bisschen kokettierend, wie ich das gefragt habe, aber natürlich ist es wahrscheinlich echt so, dass man bei so einer Fusion auch unglaublich viel Fehler machen kann, ne? Also da geht man doch wahrscheinlich auch abends so ins Bett und fragt, habe ich es jetzt richtig kommuniziert? Sind alle Verträge unter Dach und Fach? Habe ich an der Stelle, ich weiß nicht, richtig verhandelt und so? Was ist denn so wirklich das, was aus deiner Sicht, vielleicht kannst du in diesen Monaten mal beschreiben oder auch vielleicht die Monate davor, das ist ja wirklich, glaube ich, eine Zeit, die man nicht oft erlebt, ne?
Ja, das ist, also hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, was wir uns auch vorgenommen haben, transparente Kommunikation nach innen und nach außen. Und das haben wir uns tatsächlich auch vor dem Announcement und vor dem Closing ja auch sehr genau überlegt, welche Stakeholder haben wir und an wen müssen wir intensiv kommunizieren. Also quasi alle von externen Partnern angefangen bis Mitarbeiter, eigentlich die wichtigste Kommunikationszielgruppe. Und dort müssen wir zum einen natürlich sehr klar agieren, zum anderen aber auch sehr ehrlich sein. Manche Sachen wissen wir nicht, wissen wir auch ein paar Monate lang nicht. Und da bitten wir um Geduld versus paar, die wir schon sehr früh wissen, auch genauso klar kommunizieren. Auch ein hohes Tempo einhalten, also am Anfang einlegen und einhalten im Sinne von auch wöchentlich tatsächlich über den Fortschritt informieren, auch die Management-Teams in regelmäßigen Abständen zusammenbringen und auch den Fortschritt zentral, tatsächlich den gewünschten Fortschritt vorzugeben und auch zu tracken. Und das ist wirklich alles wichtig und muss man alles im Blick behalten.
Und bei allen Chancen bietet das Ganze wahrscheinlich für den einen oder anderen auch sehr viel Frust, ne? Weil jetzt wahrscheinlich auch Stellen doppelt besetzt sind oder so. Du hast jetzt gerade schon mehrfach erwähnt, dass du dir gewünscht hättest, dass ihr das vielleicht früher gemacht hättet. Ihr seid ja beides sehr erwachsene Unternehmen schon mit sehr vielen Investoren und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal gleich was zur Gesamtmitarbeiterzahl sagen. Aber warum habt ihr das denn nicht früher gemacht?
Also wir haben knapp über 500 Mitarbeiter insgesamt. Das sind alles interne und darüber hinaus tatsächlich auch externe, was jetzt auf Seite von Raisin den Kundenservice angeht, beziehungsweise Entwickler, die dediziert für uns arbeiten. Also, warum haben wir es nicht früher gemacht? Das ist natürlich so, dass die beiden Unternehmen auch ihren eigenen Entwicklungspfad hatten und auch so erfolgreich waren und weiterhin gewesen wären. Das heißt, das musste sowohl zeitlich sehr gut passen, wie auch tatsächlich müssen sich ja beide Seiten ja auch sehr gut fühlen, sowohl mit dem Vorgehen wie auch mit dem Ergebnis der Verhandlungen. Und da haben wir einfach ein paar Anläufe gebraucht. Es ist, glaube ich, zum Teil war das kein guter Zeitpunkt, zum Teil hat es jetzt einfach schlicht sehr lang gedauert. Also insgesamt der letzte Anlauf hat im Januar 2020 angefangen, also weil natürlich auch viele Fragen zu klären waren vorab und der Investorenkreis sehr breit ist, genauso wie du richtig gesagt hast.
Ja, ich kann vielleicht die Hörerinnen und Hörer kurz verweisen auch noch auf den Kapital-Podcast, den habe ich gehört mit dir, da hast du das auch relativ ausführlich nochmal erzählt. Vielleicht kannst du trotzdem mal beschreiben, es gibt ja von CB Insights immer diese sehr guten Unbundling-Folien, wo man einzelne Branchen auseinander dividiert. Kannst du vielleicht mal erzählen, wo ihr beiden euch da verortet, also sowohl Raisin als auch Deposit Solutions, wo ist genau euer Spot und wo habt ihr euch überschnitten und wo sind vielleicht auch die Unterschiede gewesen?
Gerne. Also erstmal mit dem Kernprodukt angefangen und dann gibt es natürlich ein paar Ergänzungen. Also beim Kernprodukt sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben eigentlich Einlagen, also ein wichtiges Thema für im Banking-Bereich. Das heißt, alle Sparguthaben der privaten Haushalte. Das haben wir uns vorgenommen, das zu einem Marktplatzprodukt zu machen. Was heißt das? Dass wir mit einem Onboarding und einem Zugang den Kunden erlauben und ermöglichen, bei ganz vielen Banken anzulegen, im Bereich Tagesgeld, Festgeld, Kündigungsgeld, also alles quasi, was bilanzwirksame Einlagen für Banken sind. Wir haben insgesamt 170 Banken, die so Einlagen über unsere Plattform ermöglichen. Und diese Plattform bieten wir direkt den Kunden an, wie beispielsweise Weltsparen oder Zinspilot in Deutschland. Aber wir sind auch zugleich technischer Dienstleister für FRED-Plattformen. Also das heißt, wir ermöglichen es auch Drittpartnern, eigene Plattform oder Plattform in Zusammenarbeit zu betreiben. Da haben wir relativ viele auch prominente Fälle wie beispielsweise die Hamburger Sparkasse, Deutsche Bank, N26 oder Aviva, einen großen Versicherer in Großbritannien. Das heißt, wir machen Sparen plattformfähig und zu einem aus der Kundensicht natürlich auch sehr vorteilhaften Plattformprodukt. Natürlich gibt es daneben, das Produkt gibt es dann in ganz vielen europäischen Ländern, in Großbritannien, in den USA, so wie ich es jetzt beschrieben habe. Darüber hinaus bieten wir den Kunden in Deutschland auch einfache Investmentprodukte, sprich auf ETF-Basis sogenanntes Robo-Portfolio beziehungsweise Vorsorgeprodukte auch auf ETF-Basis, beispielsweise Rürup und BAV.
Und als ich mich mit euch beschäftigt habe, es gibt ja immer in der Startup-Szene mal solche großen Schlachten, die so im Scheinwerferlicht stehen, ne? So, weiß nicht, Groupon und Daily Deal oder jetzt Gorillas und Flink und so weiter. Ich habe mich gefragt, ob ihr eigentlich euch auch so eine Schlacht geliefert habt und die nur so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, im Dunkeln passiert ist.
Ja, also wir haben sicherlich eine Schlacht geliefert. Wo ist aber unsere Schlacht? Passiert ja weniger in der Kundenschnittstelle, sondern tatsächlich bei den Partnern, weil das Produkt ist so gut wie die Banken, die eben angeschlossen sind. Und da sind natürlich sehr viele kompetitive Ausschreibungen beziehungsweise tatsächlich auch sehr vieles an Geschehnissen auch passiert in den letzten Jahren. Also sprich, wir haben Lösungen den gleichen Partnern vorgetragen, dann wurde eine Lösung umgesetzt, die andere dann etwas auf die längere Bank geschoben und oder es gab sehr lange Ausschreibungen. Das war auch ein Thema, was natürlich beim Aufbau dann auch gehindert hat, nicht nur uns, sondern auch unsere externen Partner, weil viele von denen monatelange Ausschreibungen gemacht haben zu einem Produkt, was eigentlich nur wenige anbieten und wo die Differenzen zwischen Anbietern auch eigentlich relativ gering waren. Aber nichtsdestotrotz haben sich große Teams bei Großbanken damit beschäftigt, was man natürlich jetzt abkürzen und beschleunigen könnte.
Ist euer Modell ein B2B2C-Modell oder ist das ein dreiseitiger Marktplatz oder wie beschreibt man das?
Also wir haben zwei Modelle, die wir gleich wichtig halten. Das eine ist B2C-Modell direkt zum Kunden und das andere ist ein B2B2C-Modell, wo der Kunde eben über seine Hausbank oder seine Neobank oder seinen Vermögensverwalter agiert und mit uns nicht direkt in Kontakt tritt. Also wir betreiben beide Modelle und Plattformanbieter oder beziehungsweise die Angebote werden dann von Banken zur Verfügung gestellt. Das sind insgesamt 170 Banken eben aus ganz Europa, Großbritannien und und den USA in den jeweiligen dann lokalen Plattformen.
Und ich finde es ziemlich beeindruckend, dass jetzt gerade in der Startup-Szene gibt es wirklich gerade immer mehr M&A-Transaktionen unter Startups. Ne? Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, Staffbase hier, Sender, Überall, IDNow und so weiter und so fort. Also es passiert immer mehr und jetzt bei euch natürlich untergleichen. Ihr sprecht ja hier auch in eurer zumindest Pressemeldung von einer Fusion auf Augenhöhe. Aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, nochmal durch die Learnings, die man da machen kann oder auch die Fehler. Also weil holt man sich dann ein Team ins Board oder ein Team ins Team, was quasi darauf spezialisiert ist, oder wie läuft so ein Prozess ab, damit man wirklich auch keine Fehler macht? Weil man kann ja auch Wert vernichten dabei, ne?
Das stimmt. Also man kann es, glaube ich, auch unterschiedlich richtig machen. Da gibt es kein richtig und falsch, also mit externer Unterstützung oder nicht. Externe Unterstützung macht natürlich dort Sinn, wo man eher Scanning macht und in neue Märkte sich begibt, wo man auch erstens sich nicht so gut auskennt, zweitens natürlich jetzt direkt als Interessent zu klingeln, erhöht den Preis sofort. Also sprich, dass es gegebenenfalls machen externer Sinn. Wir haben es jedes Mal Verhandlungen auch direkt und intern aufgestellt und intern geführt. Jetzt in dem konkreten Falle, weil es natürlich die größte Transaktion war, auch für unsere Geschichte und auch aus der Sicht der Post Solutions, war das jetzt in sehr kleinem Kreis auf beiden Seiten, beides intern, sehr lange. Und dann aber in einem gewissen Zeitpunkt, wo es eben ein unterschriftsfertiges Termsheet gab, dann gab es dann Anwälte und Auditor und also quasi Drittparteien, die da eingeschaltet wurden. Allerdings eben keine Investmentbank oder sonstige Transaktionsbegleitung. Und warum haben wir es jetzt intern gemacht? Ist natürlich, weil eben die Implikation zum einen auf der wettbewerbsrechtlichen Seite, also wir durften kaum was austauschen und das wurde auch natürlich besonderes Augenmerk drauf gelegt, weil wir auch direkte Wettbewerber waren, sprich nicht nur aus der UWG-Sicht, aus der rechtlichen Sicht, sondern auch aus dem eigenen Interesse der Parteien. Und das zweite ist tatsächlich Alignment der Shareholder auf beiden Seiten. Das konnten natürlich nur die Management-Teams dann von beiden Seiten auch selbst machen. Da war auch eine externe Investmentbank dann, wäre nicht besonders hilfreich gewesen. Also deshalb wurde auf beiden Seiten auf höchster Ebene im sehr kleinen Kreis
gemacht. Ja, und trotzdem nochmal, was kann da schiefgehen bei sowas? Weil, also was ich jetzt zum Beispiel bemerkenswert finde, Tim Sievers ist ja dann, also scheidet, glaube ich, zum Ende des Jahres aus. Das klingt alles so geräuschlos bei euch, aber sowas kann ja auch mal echt in die Hose gehen eigentlich, ne? Solche Gespräche.
Ja, also deshalb haben wir uns ja viel Zeit genommen, weil wir, glaube ich, viele Sachen auch vorgehen danach und auch viele Themen schon vorbesprochen haben und auch Zeit hatten vorzubesprechen. Auch die Top-Teams auf beiden Seiten hatten Zeit, sich kennenzulernen, also tatsächlich auch zusammengekommen. Natürlich dann auch alles privat oder in geschlossenen Räumen, aber wir hatten auch Zeit, uns über Strategie auszutauschen und über die Aufstellung des gemeinsamen Teams und die Hauptmessages bei der Kommunikation. Also ich glaube, das hat tatsächlich das Comfort-Level erhöht auf beiden Seiten. Und das ist sehr wichtig natürlich bei der Größe, dass da kein nichts Unausgesprochenes im Raum steht, womit man dann anfängt, mitten in der Umsetzung sich zu beschäftigen und zu verhacken und dann unterschiedliche Messages rauszugeben. Da waren wir schon relativ weit. Auch, glaube ich, wenn es Konfliktthemen gibt, die auf jeden Fall frühzeitig auszusprechen und auch als solche zu behandeln, also tatsächlich auch zu markieren und sagen, guck mal, hier sind wir uns noch nicht einig und müssen darüber nochmal in der Tiefe sprechen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man das alles ungelöst lässt, das holt einen dann später im Prozess ein, wo dann tatsächlich sowohl der Zeitdruck wie auch der Erfolgsdruck natürlich deutlich höher ist.
Und zu welchem Zeitpunkt spricht man über Bewertungen? Also wann hält man quasi die beiden Firmen nebeneinander und nach welchen Maßstäben kann man die bewerten? Also ich halt vielleicht da auch noch die Anekdote, du hast ja, glaube ich, im Kapital-Podcast gesagt, dass die Bewertung, die auf deutsche Startups gemutmaßt wurde, dass du die selbst nicht kanntest und auch nicht nachvollziehen konntest. Aber nichtsdestotrotz, es muss ja eine Bewertung der Anteile irgendwie geben und da muss ja auch jeder hinterher fein mit sein, ne?
Genau, klar. Also das darüber sprechen die beteiligten Parteien natürlich auch lange und ausführlich gerne und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele Gesichtspunkte, die man berücksichtigt. Normalerweise ist natürlich die Größe des Geschäfts, die Dynamik, was bringt man für Stärken mit und so weiter und so weiter. Zum Teil sind ja die Geschäfte dann doch leicht unterschiedlich, weil beispielsweise bei uns gab es dann auch eine Bank, die dann auch teilweise auch ein Fremdgeschäft macht und so weiter. Also das heißt, das ist natürlich ein wichtiges Thema, bei dem man sich natürlich auch enorm verhaken kann und dann Ich glaube, es gibt kein faires Ergebnis, sondern eins, was beide Seiten dann als unfair, aber noch akzeptabel erachten.
Das ist das quasi das beste Outcome, was man erreichen kann wahrscheinlich.
Das ist,
ne?
Glaube ich, das Maximalziel, ja. Mhm. Und so war es jetzt bei uns auch. Ich glaube, keiner hat dann danach getanzt oder war happy mit dem Ergebnis, was jetzt genau dieses Thema angeht, aber zugleich war das wahrscheinlich das einzige Akzeptable auf beiden Seiten.
Und spielen dabei dann die vorherigen Investitionsrunden eine Rolle, also die Bewertung, die jeder erzielt hat, oder geht man da einfach hin und sagt, vergiss mal, wollte ich gerade sagen, weil das ist ja möglicherweise eine sehr subjektive Bewertung, ne?
Ja, ja, klar. Und ich meine, die muss ja nicht jetzt in absoluten Zahlen ausgedruckt sein, weil in unserem Fall ist ja keine Fremdfinanzierung geflossen. Also von daher, ich glaube, das ist ohnehin ein Marktbeweis, den man braucht und auch eine echte signifikante Runde, und ohne dessen sind es ja ohnehin Funny Money Bewertungen.
Ja, der Daniel Wild hier bei uns im Podcast hat mal, wir haben euren Deal ein bisschen besprochen, der hat gemutmaßt, dass ihr so auf eine 3 Milliarden Bewertung zugeht. Ich habe mich gefragt, wahrscheinlich müsste doch jetzt bei euch irgendwann auch eine Finanzierungsrunde noch kommen, weil jetzt Geld ja gerade, das weißt du ja am allerbesten, gerade sehr, sehr günstig ist, ne?
Genau, es ist ein sehr gutes Marktumfeld. Also wir haben jetzt im Moment keinen Druck. Also das heißt, wir haben auch ordentlich tatsächlich Liquidität jetzt in der gemeinsamen Firma. Und müssen jetzt auch, glaube ich, eher auf der internen Seite liefern, also im Sinne von gemeinsame Organisation aufstellen, tatsächlich die berechtigten Fragen der Partner beantworten, Verbesserungen für alle bewirken oder anfangen zumindest, dass wir erlebbare Verbesserungen dann auch liefern. Nichtsdestotrotz, also so wie du sagst, das Marktumfeld ist sehr gut, ist jetzt bei uns nicht ganz oben auf der Prioritätsliste, aber da sind wir auf jeden Fall offen, um das Thema uns in den kommenden Quartalen vorzunehmen, ganz ruhig und ohne Zeitdruck. Ich glaube, das Umfeld wird auch, und zumindest mein Gefühl ist, das Umfeld wird nicht schlechter, obwohl man natürlich dann immer ein FOMO hat und Angst, das zu verpassen. Aber gegeben der Liquiditätsflut auf den Märkten und Mangel der sinnvollen Alternativen ist natürlich, der Boom wird weitergehen. Und gerade jetzt werden auch noch weitere große Summen in späte VCs oder Growth Funds eingesammelt, die dann natürlich zeitverlagert ja auf den Markt kommen.
Und ist es denn falsch, vielleicht sogar zu sagen, dass es umgekehrt ist? Durch die Fusion seid ihr kapitaleffizienter geworden und müsst vielleicht gar nicht so schnell Geld einsammeln?
Ja, natürlich. Also kapitaleffizienter im Sinne von, das gemeinsame Unternehmen ist größer und wir können ja auch bei etlichen externen Kosten nutzen wir auch entweder gleiche oder überschneidende Tools. Das heißt, da ist natürlich schon qua Konsolidierung der externen Vereinbarung dann einiges möglich und das haben wir auch vor. Das heißt, von der Logik des Deals ist natürlich das Upside auf der Wachstumsseite schneller realisierbar, weil eben unsere Partner auch weniger Zeit dann bei Ausschreibungen brauchen, wir auch schneller in der Delivery sind und mehr Kanäle unseren Partnerbanken auch liefern können. Und auf der anderen Seite, auf der internen Seite, wir haben es ja mehrmals gesagt, Fokus liegt auf dem Wachstumscase. Aber zugleich natürlich können wir das Wachstum dann effizienter bewältigen.
Kannst du nochmal zu dir persönlich was sagen? Wie organisierst du dich denn eigentlich? Weil ich habe mich gefragt, also ihr seid, oder du persönlich bist ja gerade auf sehr vielen Hochzeiten parallel aktiv. Ihr seid in ein neues Büro gezogen, ihr habt die Fusion gemacht. Jetzt habe ich gerade über Amerika gelesen, dass da eine neue Kooperation oder Maple Mark, kannst du vielleicht was zu sagen, gestartet ist. Das heißt also sehr, und dann eben diese ganze interne Kommunikation, dieses Umorganisieren. Wie kriegt man sowas in einen normalen Arbeitstag?
Ich arbeite relativ unabhängig und genieße das auch. Was heißt das? Wir haben ein sehr gutes Team, auch konsolidiertes Team, ein sehr starkes Team. Ich bin immer großer Freund von Delegieren und Vertrauen. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss man sich halt überlegen, wie man es verbessert. Aber der Regelfall ist, dass im Team die To-Dos besprochen werden. Montags habe ich meinen großen Jour-Fix-Tag mit allen Direct Reports und auch allen Sales-Teams. Das heißt, da werden konkrete To-Dos für die Woche besprochen und dann macht man voran. Ich habe da kein jetzt Geheimnis, wie ich mich organisieren würde. Ich habe auch keine persönliche Assistentin oder Sekretärin, die mir da helfen würde und kann mich nicht beschweren. Also das heißt irgendwie, meine Arbeitszeiten sind auch so, dass ich sehr gut auch familienverträglich alles organisieren kann. Ich arbeite eigentlich nie am Wochenende oder vielleicht eine Ausnahme in den letzten 8 Jahren oder zwei.
Wirklich, ja?
Ja.
Oh, Respekt.
Doch, ich versuche auch abzuschalten und dann tatsächlich auch die Kernarbeitszeiten. Ja, also vielleicht ist es statt 6 dann 7 oder 7:30, aber das ist nicht jede Nacht bis bis 10, 11, das ist nicht der Fall.
Aber das ist sehr ungewöhnlich für ein Startup in eurem Modus, oder?
Ja, aber das, ich glaube, das muss man halt, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das muss man lange durchhalten können. Und ich kenne auch sowohl, also in der frühen Phase war es jetzt nicht immer so, was ich beschreibe, aber man muss sich dann mit einer großen Mannschaft dann arrangieren, dass man auch effizient zusammenarbeitet und nicht quasi dann Nachweis der Aktivität gegenseitig erbringt, die dann gegebenenfalls jetzt nicht so besonders sinnvoll ist. Deshalb wir wollen ja auch ein Arbeitgeber sein, der den Menschen auch tatsächlich auch ein Privatleben ermöglicht. Deshalb ist es bewusst so. Ich war früher lange in Beratung und habe auch andere Zeiten erlebt. Also tatsächlich genau das Gegenteil davon und jeden Abend bis 11, 12 und teils am Wochenende. Und das ist nicht das, was ich auf Dauer machen möchte. Also das war jetzt irgendwo mit 25 oder 30 war es fein, aber so kann man nicht lange und produktiv arbeiten.
Aber das klingt dann so, also vielleicht liege ich falsch, aber du sagst gerade, ihr habt noch Cash auf der Bank und könnt quasi relativ entspannt die nächste Runde angehen. Dann sagst du, ihr habt ein relativ entspanntes Arbeitsleben gerade oder Arbeitszeiten. Klingt eigentlich so, als hättet ihr dann quasi ein Geschäftsmodell gefunden, was irgendwie, weiß nicht, sehr lukrativ ist, und es steht vielleicht auch kein unmittelbarer Wettbewerber vor der Tür, der jetzt in den europäischen Markt rein möchte.
Also ich würde es jetzt nicht quasi ins Geschäftsmodell übersetzen. Also ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man die Arbeit organisiert. Uns ist da tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Arbeitgeber eine Kultur schaffen, die Mitarbeiter motiviert und die darauf auch ausgerichtet ist, dass wir den Kollegen auch eine sehr gute Work-Life-Balance ermöglichen und erlauben. Und das ist das ist quasi der Ursprung des Ganzen. Das heißt, wir rekrutieren auch ahead of the curve. Wir gucken, dass wir die Kollegen auch entlasten können, sie uns gegenseitig helfen über die Bereichs- oder Abteilungsgrenzen hinweg. Also das hat auch viel mit Selbstorganisation zu tun. Es ist nicht unbedingt, dass wir jetzt da irgendwelche Monopolmargen hätten. Das haben wir natürlich nicht. Erstens. Zweitens ist der Bereich, in dem wir unterwegs sind, ist auch sehr niedrig margig insgesamt, also sowohl der Einlagenbereich wie auch der Robo-Bereich. Und in allen diesen Bereichen, inklusive Robo, beispielsweise haben wir vor der Einführung des Produkts vor mittlerweile deutlich über, also fast 3 Jahren, die geringste Marge im ganzen Markt. Die ist ja transparent nachvollziehbar und da gibt es auch Vergleiche. Das heißt, wir arbeiten auch auf der Produktseite niedrigmargig. Wir haben sehr zufriedene Endkunden, aber auch zugleich die Partner, die mit uns arbeiten, dass wir das qualitativ hochwertig und effizient, das heißt zu geringen Kosten, die Bearbeitung hinbekommen und zugleich für die Kunden eben beste Konditionen zu günstigsten Preisen anbieten können. Das ist der Anspruch, da gibt es jetzt kein Margenvoodoo dahinter. Und die Selbstorganisation ist für uns halt ein separates Thema, was uns auch Gründern auch im gemeinsamen Unternehmen Raising Day ist. Wir sind ja auch alle etwas älter als der normale Durchschnittsgründer, uns auch dann tatsächlich persönlich wichtig ist.
Ja, man hat auf eurer Webseite gibt es ein paar Zahlen, die kommuniziert werden. Ich weiß nicht, ob die noch ganz aktuell sind, aber 36,5 Milliarden Assets under Management und 365.000 Kunden. Das klingt dann eben, dass der typische Kunde bei euch 100.000 Euro verwalten lässt. Ja, ist das so die Größenordnung?
Also das ist jetzt nicht komplett falsch. Die konsolidierten Zahlen sind etwas anders. Ich zu den Zahlen konkret oder zu der Angabe, da steht vermitteltes Volumen, glaube ich, worauf du referenzierst. Das ist tatsächlich historisch vermitteltes Volumen. Wir haben erstmalig tatsächlich das Bestandsvolumen kommuniziert, also das, was live auf der Plattform ist. Und da sind es über 20 Milliarden Euro über beide Raisin und Deposit Solutions hinweg. Das heißt, das ist quasi die Ist-Zahl, die an den auf Vermögensbeständen, also vor allem Einlagen, aber eben auch Investmentprodukte dann verwaltet wird.
Ja, ich habe mich nur gefragt, was man so in Zeiten von Negativzinsen und weiß nicht, zeitgleich historischen Nettosparquoten irgendwie mit solchen Kunden verdienen kann. Liegt das im Prozentbereich oder im Promillebereich oder wo liegen wir da?
Nein, also das ist natürlich deutlich 100%-Bereich. Ja. Das genau. Also das die genauen Zahlen geben wir jetzt natürlich nicht, mhm, nicht preis jetzt im breiten Feld, aber unsere Banken haben alle Gebühren, die tatsächlich auch mit dem, was sie selbst ausgeben würden, weil die Alternative ist halt, die Produkte selbst anbieten, sowohl technisch wie auch das Marketing davon zu schultern und den Support in unterschiedlichen Sprachen und Co. Das ist für die sinnvoll, deshalb haben wir so viele Partner, weil wir es eben kostengünstiger als die Alternative anbieten können und natürlich auch deutlich flexibler sind, was den Marktzugang angeht, was den Start verschiedener Produkte und Parametrisierung der Produkte angeht. Das heißt, das ist für die Partner schon sehr sinnvoll und effizient, das über und mit uns zu organisieren. Und wir haben ja sehr viele auch namhafte Partner, die über uns einsammeln, sei es jetzt beispielsweise Klarna oder Investec oder HVB. Und mit denen haben wir eine sehr gute Partnerschaft. Das heißt, wir können auch für große Partner tatsächlich ein sinnvolles Produkt zur Verfügung stellen.
Du hast ja gerade dieses Bild von einem Marathon bemüht. Wenn das jetzt ein Marathon ist, wie weit auf der Strecke, 42 Kilometer, seid ihr denn jetzt schon gegangen? Und was ist denn quasi, wenn ihr das Ziel erreicht, was muss denn bis dahin passieren?
Also ich glaube, wenn ich unser Marathon als in meinen Augen ansehe, dann sind wir eher bei den ersten 10 Kilometern.
Habe ich befürchtet, dass du das sagst, ja?
Ja, wir sind, also das, man muss es ja auch folgendermaßen überlegen, das Feld, was wir bearbeiten, ist ein sehr, sehr großes Feld. Also das die privaten Haushalte haben die Hälfte ihrer Gesamtvermögen weltweit in diesen Banksparprodukten gebunkert, in Anführungszeichen. Und das wird alles 1:1 Beziehung erledigt. Das heißt, jeder Kunde sucht sich jeder separat eine Bank aus, hat da so separaten Zugang, separates Online-Banking, separaten Topf, der nicht mit anderen Töpfen spricht. Das heißt, wenn man jetzt so das Ganze ansieht, dann ist unser Erfolg oder unser jetziger Status ist tatsächlich ganz am Anfang der Reise. Und das ist nur das Kernprodukt, also ohne angrenzende Produkte wie Vorsorge oder Investieren. Das heißt, das Produktfeld ist schlicht und einfach sehr groß. Ich glaube, wir haben eine sinnvolle Innovation, die jetzt in mehreren Ländern und Geografien funktioniert. Die wird auch kopiert von ganz vielen Anbietern, auch in Großbritannien, in Australien und Co. Also das ist kein wettbewerbsfreies Feld, genau umgekehrt. Und das heißt, das beweist uns eigentlich nur, dass das so Sinn macht, das Produkt als Plattformprodukt anzusehen. Das Gleiche ist ja bei Investmentprodukten und Fonds passiert, schon Anfang 90er, wo eigentlich jede große Anbieter eigene Fondspalette nur anzubieten hatte, wie beispielsweise die Deutsche Bank damals mit DWS. Und das hat sich ja komplett geändert. Sowohl Deutsche Bank bietet deutlich mehr Fondsprodukte an, inklusive Fidelity und alle anderen. Wie DWS bedienen sich natürlich alle anderen Vertriebswege. Und ähnliche Entwicklung sehen wir auch im Einlagenbereich. Also warum sollte es tatsächlich ein Closed Shop des eigenen Angebots sein, sondern nicht deutlich offenere Anbieterarchitektur sich da etablieren?
Aber das heißt, du siehst euch schon, sagen wir mal, perspektivisch, so vielleicht, wenn du sagst, jetzt, wir sind bei den ersten 10 Kilometern, dann so in 10 Jahren zu den Top 3, Top 5 weltweit oder die Nummer 1 in Europa? Oder was wäre so das optimale Ziel aus deinem Sicht? Also wie gesagt, ihr geht jetzt in die USA, seit, glaube ich, sogar 2 Jahren schon oder so, seid ihr da aktiv, ne? Ist das der wichtigste Markt dann hinterher oder ist es hinterher Europa, die man lieber quasi als Nummer 1 beherrschen möchte?
Also Europa ist tatsächlich unser Heimatmarkt und da sind wir schon relativ groß. Also natürlich mit Schwerpunkt auf Deutschland, aber unser UK-Geschäft, das haben wir auch verkündet, ist auch schon über 1 Milliarde groß. Die Geschäfte in Holland und Spanien wachsen sehr gut und schnell in diesem Jahr. Natürlich ist der US-Markt sehr attraktiv qua Größe. Da sind wir noch eher in einer frühen Phase. Wenn man es in 10 Jahren anschaut, dann kann auf jeden Fall die USA die Größe von unserem europäischen Geschäft dann erreichen. Das heißt, wir sehen es Europa schon mit Fortschritt und gewissem Reifegrad. Aber die USA ist natürlich für uns dann auch ein wichtiger Wachstumsmarkt going forward.
Super, Thomas. Du, dann sind wir eigentlich durch. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, du bist ja auch Business Angel. Vielleicht kannst du noch mal 1-2 Sätze dazu sagen, wie du deine Investments aussuchst. Also was sind so quasi die Kriterien, falls jetzt jemand denkt, wow, der könnte ja eigentlich zu unserem Business passen. Es sind relativ viele Finanzthemen, habe ich gesehen, ne? Vielleicht kannst du noch mal kurz ein Wort oder einen Satz dazu sagen.
Also das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Ich bin Opfer meines eigenen Netzwerks. Das heißt, wenn Leute mich ansprechen, dann bin ich auch sehr schnell zu interessieren und zu begeistern und mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Also von daher ist mein Portfolio durch das Netzwerk zu erklären und dann Interesse an Finanzthemen, weil die verstehe ich dann natürlich eher und kann damit was anfangen. Genau. Bin aber auch, ich würde jetzt sagen, nicht einer der aktivsten Angels da draußen. Offen und dafür zu haben, mir Sachen anzuhören. Und meine Aktivität hat sich auch etwas verlangsamt in den letzten 2-3 Jahren und doch mehr Fokus auf Raisin DS und auf die Zeit und den dort versus der Angel-Aktivität.
Super, also das heißt, wer dich gewinnen möchte als Angel, am besten in dein Netzwerk kommen oder über dein Netzwerk gehen?
Das wäre ein Bestandteil der Erfolgsformel, ja.
Cool. Du, Thomas, hat ganz großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen?
Nein, alles gut.
Klasse. Du, super. Dann vielen, vielen Dank. Viel Spaß weiterhin beim Marathon, viel Erfolg. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten News.
Vielen Dank, Jan. Und ja, toi, toi, toi. Bis dann.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, und damit sind wir durch für heute. Das war Dr. Thomas Georgatze von Raisin DS. Ich fand es ein super interessantes Gespräch, muss ich sagen. Ich finde, Thomas hat das auch sehr, sehr authentisch und ja, vor allem sehr offen alles beantwortet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitgenommen und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr das Ganze teilt mit euren Freunden, Bekannten oder jedem, den das Ganze interessieren könnte. Dafür schon mal vielen Dank und ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.
Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.